im eigenen Körper Sicherheit zu generieren. Was bedeutet das? Mehr den Augenmerk auf Dinge zu legen, die nicht stressgeladen sind, die nicht toxisch sind, die nicht nur Anspannung bedeuten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Und heute habe ich ein so wichtiges und wertvolles Thema, zu dem ich mir eine Expertin mit an die Seite geholt habe. Das ist die wunderbare Kati Kläff. Du kennst sie vielleicht. Sie ist Radiomoderatorin, sie ist Coach, sie ist Autorin auch. Und wir sprechen heute über das Thema Selbstmitgefühl. Raus aus dem Überleben hin zu gesunden Beziehungen und vor allen Dingen die gesunden Beziehungen, die wir mit uns selbst haben. Seit über 30 Jahren zählt Kati Kläff zu den bekanntesten und erfolgreichsten weiblichen Radiostimmen Deutschland. Was aber niemand weiß, wenn die rote Lampe aus ist und die Sendung vorbei ist, hat sie wie viele andere Menschen mit den Folgen ihrer traumatischen Kindheit zu kämpfen. Hinter verschlossenen Türen leidet sie unter depressiven Episoden, Angst, Essstörung und Panikattacken. Authentische, nährende und liebevolle Beziehungen dauerhaft einzugehen, war ihr lange Zeit nicht möglich. Und heute hat sie diesen Weg raus aus dieser, ja, ich sag's mal, Erschöpfungsspirale gefunden. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge. Ich bin sehr dankbar, dass Kati ihren Weg, aber ihre Geschichte, aber auch ihr Wissen mit uns teilt, denn heute begleitet sie selbst Menschen, die traumasensibel gecoacht werden möchten von ihr und hilft ihnen, wieder mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen, um sich natürlich das Leben auch zu erschaffen, von dem sie für sich träumen. Und ich glaube, das ist was, was wir auf jeden Fall alle brauchen können, von dem wir alle profitieren können, was uns allen gut tut. Deswegen hör dir die Folge unbedingt an. Wir sprechen über Katis Weg, über ihre Erfahrungen, die sie mit uns teilt, wie sie auch ihre Traumata ausfindig gemacht hat, was für sie Selbstliebe, Selbstfürsorge bedeutet und warum das Stichwort Selbstmitgefühl für sie an vorderster und erster Stelle stehen muss, bevor man überhaupt sich mit den weiteren Begriffen wie Selbstliebe und Selbstfürsorge auseinandersetzen kann. Kati hat nämlich genau diese Erfahrung auch selbst gemacht und darüber eben ein Buch geschrieben, was im letzten Jahr herausgekommen ist. Und in diesem Buch möchte sie ihre wertvollen Erfahrungen dahingehend mit uns teilen. Nämlich als, sie sagt selber, als emotional instabiler Mensch hatte sie unter anderem mit Essstörungen, Ängsten, Panikattacken und auch depressiven Episoden in ihrem Leben zu tun, stolperte gleichzeitig von einer in die nächste toxische Beziehung und konnte irgendwie diese sichere Verbindung zu sich selbst und natürlich dann in dem Fall auch zu ihrer Außenwelt gar nicht aufbauen. Und dem Ganzen ist sie dann nachgegangen, hat sich vor allen Dingen auch mit dem Thema traumasensibles Coaching beschäftigt und darin auch ausbilden lassen. Das heißt, auch da begleitet sie inzwischen Menschen, die traumasensibel gecoacht werden möchten und teilt vor allen Dingen ihre persönlichen Erfahrungswerte in ihrem Buch. Und genau über dieses so wichtige Thema haben wir im Podcast gesprochen. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, wie sie ihre Trauma auch ausfindig gemacht hat, was für sie vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch Selbstliebe, Selbstfürsorge und auch Selbstmitgefühl bedeuten. Denn das, sagt sie, sollte und muss ihrer Ansicht nach vor allen Dingen an erster Stelle stehen, um überhaupt auch später in die Selbstfürsorge und auch in die Selbstliebe kommen zu können. Und sie sagt, Selbstmitgefühl ist absolut der wertvollste Schlüssel zur Verbundenheit und zu sicheren Beziehungen. Und und hat, bevor sie diesen Weg gegangen ist, immer von sich gedacht, dass das Leben noch so viel mehr bietet für sie, dass da noch so viel mehr ist, aber war irgendwie so ein bisschen gefangen in ihren eigenen Mustern. Und wie sie es daraus geschafft hat und was so ihre Erkenntnisse waren und wie vor allen Dingen du davon profitieren kannst. Darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Hör dir das Interview unbedingt an. Ich freue mich sehr, dass Kathi so offen mit uns darüber gesprochen hat. Ja, und bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch ganz kurz sagen, dass du dich aktuell bereits für den Naturally Good Summit anmelden kannst, den Holistic Health and Beauty Summit. Der findet am 5. Oktober in Düsseldorf statt. Das Ticket kannst du dir aktuell stark vergünstigt sichern. Also greif unbedingt zu, nur für kurze Zeit erhältlich. Und das Beste, Kathi wird auch vor Ort mit dabei sein und in einem Talk direkt mit uns in den Austausch gehen, ihre Tools mit uns teilen, ihre Geschichte nochmal auch teilen und die Mehrwerte, die sie ja nicht nur selber vor allen Dingen, die sie auch Menschen an der Stelle mitgibt, die sich in ähnlicher Situation befinden, eben nochmal da direkt face-to-face mit uns allen teilen. Also das wird eine wunderbare Energie. Falls du 2023 nicht dabei warst, hast du definitiv was verpasst. Schau dir auch nochmal hier auf meiner Landingpage das Video dazu an. Es war einfach ein so wundervoller Tag. Dein Ticket kannst du dir jetzt hier jetzt aktuell vergünstigt noch schnappen. Schnapp zu, so günstig wird es nicht mehr. Und ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht gemeinsam sehen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Liebe Kathi, ich begrüße dich hier ganz herzlich und freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast zu Gast bist. Kathi Kleff, du bist Radiomoderatorin und auch Musikerin, Autorin auch und auch Coach unter anderem für Traumasensibilität oder wie drücke ich es am besten aus? Auf jeden Fall, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Adese. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich genieße unsere Begegnungen sowohl in Präsenz als auch im digitalen Raum immer sehr. Und die letzte mit dir werde ich nie vergessen, weil ich an dem Tag meine erste Corona-Infektion hatte.
Oh.
Das heißt, während unseres Gespräches merkte ich schon, wie die Temperatur im Körper ansteigt. Und am nächsten Morgen hatte ich einen positiven Corona-Test. Oh. Also
das war noch, ja, stimmt, Corona-Zeit. Ne? Genau, da durfte ich ja in deinem wunderbaren Podcast genau, zu Gast sein. Und ja, und heute bist du mein Gast. Ich bin nämlich schon sehr gespannt, weil, so wie ich gerade schon gesagt habe, neben deiner, ist noch deine dein Hauptjob, ne, beim Radio als Radiomoderatorin.
Es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Bereiche sind mittlerweile so breit gefächert, dass es sich irgendwie überall ganz gut die Waage hält. Also ich würde nicht sagen, dass es nur noch mein Hauptjob ist, aber ich bestreite damit einen großen Teil auch meines Lebensunterhaltes nach wie vor und mache das auch sehr gerne.
Ja, und als Coach und Coachin bist du ja sehr aktiv und darauf basiert auch dein aktuelles Buch, was letztes Jahr, ich glaube, im Oktober erschienen ist, Ende Oktober, oder? Wie ich wurde, worüber wir heute sprechen möchten, wo du deine persönliche Geschichte auch erzählst, wie du deine persönlichen Traumata auch geheilt hast und wie es dir heute damit geht und vor allen Dingen, wie du Menschen dazu ermutigen möchtest, mit sich selbst auch da in die Heilung zu gehen, um daraus letztlich ihre Energie dann auch wieder zu schöpfen, ne, fürs Leben einfach. Und vielleicht mal ganz zu Beginn. Ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern, als ich bei dir im Podcast zu Gast war, dass du mir, da habe ich dir ja mein Buch mitgebracht und dass du auch gerade so gesagt hast, du überlegst auch, ob eventuell ein Buch oder auch nicht, warst dir da noch so ein bisschen unschlüssig, ob du eins schreiben solltest, möchtest, wirst und wie kam es jetzt letztendlich doch dazu?
Also es gab Anfang 2022, ich glaube, du warst 2021 bei mir.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, ja. Es gab die Grundidee, meine Geschichte zu teilen und durch meine erlebten Erfahrungen andere Menschen wiederum auf ihrem Weg zu unterstützen, die war in meinem Kopf und in meinem Herzen, seit ich denken kann. Anfang 2022 kam dann eine sehr konkrete Anfrage von einem gar nicht so kleinen Verlag. Und die hatten über meinen Podcast und auch über den Podcast, den ich mit der Verena König zusammen mache, erfahren, dass ich mich sehr stark mache für das Thema Trauma und Traumafolgen aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und im ersten Moment war ich natürlich total sprachlos und auch positiv gestimmt. Und dann kam aber sofort in meinem Kopf, brach das Chaos aus, sofort die Bedenkenträger. Das geht auf keinen Fall. Du kannst, also meine Mutter lebt noch und es war klar, wenn ich ein Buch über Trauma schreibe, dann schreibe ich ein Buch über meine persönliche Geschichte, also nicht als Traumatherapeutin, denn ich bin keine Traumatherapeutin, sondern ich schreibe ein Buch als Betroffene. Und da einige der Protagonisten noch auf diesem Planeten sind, steckte ich da einfach in sehr großen Loyalitätskonflikten, sage ich jetzt mal. Und es hat mich riesig unter Druck gesetzt und dann habe ich es immer wieder hin und her geschoben und echt par excellence prokrastiniert und letztendlich habe ich das abgesagt und habe gesagt, ich kann kein Buch schreiben, es ist nicht der Zeitpunkt und es geht nicht so. Und dann kam 8 Monate später nochmal die Anfrage vom selben Verlag, wo sie gesagt haben, ja, wir wissen, sie hatten ja gesagt, aber wie sieht's, wollen Sie sich nicht doch nochmal überlegen? Und da war ich schon an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Also es war außen herum nicht so viel in Bewegung. Ich steckte bei der ersten Anfrage in Prüfungsvorbereitungen. Mein Nervensystem war sowieso total drüber. Und als diese zweite Anfrage kam, konnte ich es mir zumindest mal vorstellen und dachte, okay, ich setze mich mal hin und schreibe mal so ein Gerüst, was denn rein könnte in das Buch und was für eine Art von Buch ich denn eigentlich schreiben will. Und das war so die erste kleine Tür, die aufgegangen ist. Am Ende wurde es ein ganz anderes Buch als das, was ich dachte, was ich schreiben würde. Und es wurde tatsächlich auch ein anderer Verlag. Denn ich habe mich für einen viel kleineren Verlag entschieden, habe da auf mein Bauchgefühl gehört. Bin dem ersten Verlag aber trotzdem natürlich sehr dankbar, weil die haben das Initialfeuer gezündet. Und genau, und jetzt ist das Buch seit letztem Herbst draußen und die Rückmeldungen sind wunderbar. Und ich hätte mir nie, ich hatte es natürlich gehofft, aber wenn man dann so das Feedback bekommt per Mail oder über Instagram von den Menschen und sie teilen so ihre Erfahrungen beim Lesen und sie fühlen sich so gesehen darin und in vielen Phasen, die ich durchlaufen bin, auch sich können sich darin wiederfinden und das ist für sie sehr hilfreich. Das ist schon echt sehr berührend. Also das hätte ich so mir nicht erträumen. Da hätte ich nicht gewagt zu träumen, muss ich echt sagen.
Sehr schön. Ja, und genau, wie du zu dem Buch gekommen bist und deine persönliche Geschichte, die damit verbunden ist. Du hast es gerade schon angesprochen, du schreibst ja in dem Buch, also klar, die ist in deinem Fall auch sehr an deine Kindheit, an deine ganz frühe Kindheit geknüpft und auch ja, ein großer, zentraler Punkt in dem Ganzen ist deine Mutter gewesen, wo du auch gesagt hast, dass das für dich natürlich auch in dem Moment jetzt erstmal in einem Buch das alles niederzuschreiben und sie dann natürlich auch damit zu konfrontieren, gar nicht so leicht war. Den Entschluss hast du dann aber dennoch gefasst, weil du für dich dann damit oder weil du vielleicht einfach gesehen hast, dass du anderen Menschen damit Mut machen willst. War das der Hauptgrund, dass du gesagt hast, okay, ich versuche da über, ich sag jetzt mal, über meinen Schatten dann auch an der Stelle zu springen?
Ja. Ja, also das war natürlich ein langwieriger Prozess. Das war nicht einfach so eine Entscheidung über Nacht und so, tschakka, ich mach das jetzt, sondern das war ein sehr subtiler Prozess. Und mit diesem Prozess einher ging sicherlich die Tatsache, dass ich ja nicht nur meinen Get Happy Podcast mache, sondern ich mache ja auch mit der Verena König alle 2 Wochen zusammen eine Folge im Podcast Kreative Transformation, wo wir im Grunde genommen Fragen reflektieren, besprechen, die sich rund um das Thema Komplextrauma und Komplextraumafolgen drehen. Und über einen Zeitraum von bestimmt 1,5 Jahren habe ich in Verenas Podcast auch immer wieder Details aus meinem Leben erzählt und über meine Symptome gesprochen, über die Herausforderungen, vor denen ich oft seelisch stand, über diese dysregulierten Zustände meines Nervensystems, die mir das Leben sehr schwer gemacht haben. Das heißt, ich war damit schon in Berührung gekommen, mich damit auch öffentlich sichtbar zu machen mit meinen Themen. Und ich merkte aufgrund der Reaktion der Menschen, wie du gerade gesagt hast, wie hilfreich das war und wie viel Mut es auch Leuten macht, wenn ich darüber spreche. Und ich habe als, bevor ich angefangen habe zu schreiben, war für mich klar, ich muss meine Mutter mit einbeziehen in diesen Prozess. Nicht, ich frage sie um Erlaubnis, aber ich hätte mich komisch gefühlt, wenn ich jetzt einfach ein Buch geschrieben hätte, in dem sie natürlich auch, genau wie mein Vater, nur mein Vater lebt nicht mehr, aber mein Vater hatte in meiner Kindheit schon auch eine wichtige Funktion, was meine Prägungen angeht oder meine Wunden. Es wäre komisch gewesen für mich jetzt einfach zu sagen, ich schreibe ein Buch über Trauma und hier ist es so. Also ich wollte sie einfach, ich wollte sie darüber in Kenntnis setzen und ich habe ihr auch erklärt, warum ich das mache, nämlich genau aus dem Grund, weil ich die Erfahrung mache, dass es für viele Menschen sehr heilsam ist. Und da hat sie erstaunlicherweise total entspannt reagiert und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann musst du das machen. So, damit hatte ich schon mal nicht gerechnet. Ich hatte auf ordentlich Gegenwind mich eingestellt. Und dann hat sie mich noch mal ein zweites Mal über, eigentlich hat sie mich ein paar Mal danach überrascht, muss ich echt sagen. Sie hat mich dann aber im Schreibprozess ein zweites Mal überrascht. Ich habe ihr die Gelegenheit, ich habe sie angerufen nach ein paar Monaten, weil ich eine Idee hatte und dann habe ich ihr diese Idee vorgestellt und habe sie gefragt, ob sie bereit wäre. Ich würde ihr in dem Buch eine Plattform geben, ob sie bereit wäre, über ihre Kindheit zu schreiben. Und darüber zu schreiben, was sie als Kind erfahren und erdulden musste, was dann letztendlich dazu geführt hat, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, meine Mutter hatte ihr Leben lang mit wirklich sehr, sehr schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Und was ihre Kindheit damit zu tun hatte. Und das hat sie tatsächlich getan. Also ein Kapitel in diesem Buch hat meine Mutter geschrieben, aus ihrer Sicht. Sie schreibt da über ihre Kindheit. Und da finde ich, ist schon echt ganz schön viel Heilkraft drin für Generationen. Also ich finde sie da unheimlich mutig. Ich habe sie oft danach gefragt, ob sie sich sicher ist, dass sie das will. Und sie hat mehrfach dann betont, ja, das ist vorbei und wir müssen jetzt mal anfangen, darüber zu sprechen. Und ich bin mir sicher. Also es war schon echt toll. Und genau das bekomme ich jetzt im Grunde genommen auch von den Leserinnen und Lesern gespiegelt. Und das freut mich natürlich einfach sehr.
Ja, also auf jeden Fall auch für deine Offenheit und die Ehrlichkeit, Authentizität, die du da in dem Buch auch darlegst über deine Geschichte. Magst du mal ein wenig erklären, wie ist es überhaupt für dich oder wie bist du darauf aufmerksam geworden später? Du hast ja irgendwann auch davon geschrieben, dass du irgendwie immer das Gefühl hattest, dass das Leben so, ja, dass vieles so eigentlich nicht seinen richtigen Weg läuft oder schief läuft und aber konntest es irgendwie nicht miteinander verknüpfen, wo das Ganze einfach letztlich seinen Ursprung auch her hatte. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du ja auch in deinem Fall zurück in die Kindheit erstmal deine Trauma heilen musst und um letztlich auch ja die in dein Leben zu integrieren und dann auch einen ja, heilsamen und friedvollen Abschluss oder einen Weg für dich im Jetzt zu finden. Wie kam es dazu, dass du dich irgendwann, weil es ist ja nicht für jeden also ersichtlich, war es schon immer so, dass du auch so dich vielleicht auch persönlich schon mit dem Thema vielleicht Psychologie, persönliche Weiterentwicklung beschäftigt hast und da vielleicht einen schnelleren Zugang zu hattest? Oder gab es da so ein Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, also jetzt muss ich irgendwie doch noch mal andere Hilfe mir holen, andere Register ziehen.
Also erstmal würde ich sagen, dass ich immer ein Mensch war, schon als Kind, der sich nicht mit einfach Tatsachen zufrieden gegeben hat. Ich wollte immer die Dinge verstehen. Ich wollte immer wissen, warum ist dies oder jenes so oder so. Und das ist auch bis heute tatsächlich der Fall. Also ich habe so eine angeborene Neugier in mir. Der Weg, wie ich letztendlich dann auf dieses Thema Trauma gestoßen bin, war ein sehr, sehr langer, der damit begann, dass ich mit 23 eine Trennung hatte und nach dieser Trennung, also jemand hat sich von mir getrennt, in eine so bodenlose Leere gestürzt bin und ein so, mein ganzer Organismus war vollkommen außer Kontrolle. Also ich weiß heute, dass mein Nervensystem in einem schwerst dysregulierten Zustand war. Und zwar nicht über Stunden, sondern über Wochen. In anderen Worten, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Mhm. Und zwar hemmungslos und bitterlich und ohne Ausweg. Und irgendetwas in mir muss auch in diesen jungen Jahren schon einen kurzen Moment des Bewusstseins gehabt haben. Denn etwas in mir hat erkannt, hier ist etwas nicht verhältnismäßig. Mhm. Also ja, eine Trennung ist traurig und es ist angemessen, darüber traurig zu sein und auch darüber zu weinen. Aber die Art und Weise, wie ich reagiert habe und mich auch nicht mehr kontrollieren konnte, also ich war, wie der Begriff schon sagt, völlig dysreguliert, mhm. war nicht verhältnismäßig. Also nicht angemessen, sondern nicht verhältnismäßig. Und da habe ich relativ früh gemerkt, ich glaube, ich sollte mir mal Hilfe suchen. Und dann bin ich schon in den frühen 20ern bei einer ganz normalen Gesprächstherapeutin gelandet. Und so ging das dann auch einige Jahre, so 15 würde ich mal sagen, hin und her. Ich war dann immer mal wieder auch bei einem Coach oder also bin erstmal so anderthalb Jahre bei dieser Therapeutin gewesen. Also ich bin immer irgendwie dran geblieben. Und auf das Thema Trauma, und ich wusste immer, dass meine Kindheit alles andere als normal gewesen war. Es war jetzt nicht so, das gibt es ja auch und es ist gar nicht so selten, dass Menschen bis heute so eine Idee haben, und das möchte ich auch niemandem absprechen, um Gottes Willen, bitte versteht mich da nicht falsch, aber das hört man doch sehr häufig. Also ich hatte es alles, bei uns war alles so schön, ich hatte so eine schöne Kindheit. Ich kann mich zwar an nichts erinnern und ja, mein Vater hat schon gerne mal auch ein bisschen zu viel über den Durst getrunken oder meine Mutter, aber es war trotzdem alles total schön. Und das war bei mir nicht so. Ich wusste, dass meine Kindheit sehr problembeladen gewesen war. Also das war mir klar. Mhm. Und Mitte 30, in einer Phase, wo es mir über mehrere Jahre nicht gut ging, also wo ich die mit Symptomen zu kämpfen hatte, die für Menschen mit Traumafolgen gar nicht so selten sind, also mit Essstörungen, mit Panikattacken, mit Angstzuständen, mit depressiven Phasen, die sich immer wieder abwechselten und auch mit, es war wirklich eine schwierige Zeit und es ging so über mehrere Jahre und dann hatte ich durch Zufall über einen Therapeuten aus Regensburg, den ich auf einer Party kennenlernte, der stellte mir den Kontakt her zu einer Traumatherapeutin. Mhm. Das war 2009 oder 10. Also es ist noch nicht lange her, ehrlich gesagt. Und bis dahin wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas wie Traumatherapie gibt. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich traumatisiert bin. Also es war eher so dieses, was soll ich denn bei einer Traumatherapeutin? Naja, egal, er sagt, die ist gut, dann gehe ich da mal hin. So. Und dann hat es noch mal mehrere Jahre gedauert, bis ich nach und nach realisiert habe, dass das, was ich als Kind erfahren hatte, schwerst traumatisierend gewesen war. Und das vielleicht so zum Ansatz. Es gibt seit dem 1. Januar 2022 in der ICD-11, also in der internationalen Klassifizierung von Krankheiten, findet das die komplexe posttraumatische Belastungsstörung das erste Mal Erwähnung. Also sprich alles, was sich rund um Komplextrauma dreht. Und das ist im Grunde genommen genau die Diagnose, die ich gehabt hätte, hätte es die damals schon gegeben. Also sprich, nicht ein einzelnes Ereignis hat zu einem Trauma geführt, sondern das Grundmilieu in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, das geprägt war von unglaublich viel Unsicherheit, von sehr viel Angst, von sehr viel Einsamkeit. Dieses Gefühl, das viele Menschen mit Traumafolgen kennen, total falsch zu sein, Mutterseelen allein zu sein auf diesem Planeten. Alle anderen sind normal, nur ich bin es nicht. Das ist sehr typisch für Komplextrauma. Und das ist auch der Grund, warum ich heute ich will mich jetzt gar nicht Aktivistin nennen, aber doch sehr auch meinen Teil dazu beitragen möchte, dass dieses Wissen seinen Weg in die Welt findet, weil ich glaube, dass es sehr viel mehr Menschen betrifft, als uns vielleicht noch so bewusst ist. Und auch immer wieder die Erfahrung mache, dass viele Menschen, wenn sie tiefer eintauchen in diese Thematik, und Trauma ist nichts, was man in einem 4-Wochen-Kurs heilt, sehr viele Antworten darin finden, warum die Dinge in ihrem Leben vielleicht sind, wie sie sind. Und gerade auch über den Weg der Psychoedukation, was das eigene autonome Nervensystem angeht und was Überlebensreaktionen und Überlebensstrategien angeht, da ist einfach sehr viel Heilsames drin und es lohnt sich unheimlich, sich mit diesem Thema mal tiefer zu beschäftigen, wenn man irgendwie spürt, in mir geht was in Resonanz, gerade spüre ich.
Ja, wichtig fand ich auch, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass es diese mehreren Ereignisse gab oder gibt und dass es, ne, dieses Komplex-Trauma, dass es nicht dieses eine große Sache passieren muss, kann, aber dass es ganz oft dazu führt, dass es dann einfach mehr eine Anhäufung von kleineren, also auch schwerwiegend, aber Dingen ist, die dann letztlich irgendwann das Fass quasi zum Überlaufen bringt. Magst du mal erzählen aus deiner Kindheit? Du hattest vorhin auch gesagt, deine Mutter, die ja auch sehr schwer mit Depressionen zu kämpfen hatte. Im Buch hast du da ja auch sehr ausführlich drüber geschrieben, dass du eigentlich in einer permanenten Angst auch um deine Mutter gelebt hast, was ja auch so belastend ist für ein kleines Kind. Also wirklich um Todesangst auch, ne? Und magst du da vielleicht auch, dass sich, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich vielleicht so an so ein paar Eckpunkten besser vorstellen können, was, welche Traumata da auch so teilweise eingewirkt haben, in denen du einfach für dich als kleines Kind damals fertig werden musstest, was natürlich dann hinterher sich nach und nach im Laufe der Jahre immer mehr auch bemerkbar gemacht hat.
Also sehr typisch, muss ich echt sagen, also zumindest für, ich befürchte, es ist leider passiert es heute immer noch, aber in der Zeit, in der ich geboren wurde, nämlich in den 70ern, war das State of the Art. Ein Blick in meinen Babypass zeigt schon mal, wo so ein ordentliches Fundament für ein potenzielles Bindungstrauma gelegt wurde. Nämlich, dass man meiner Mutter, als ich 10 Tage auf der Welt war und meine Mutter das Krankenhaus verließ mit mir, wurde meiner Mutter die Empfehlung ausgesprochen und auch steht so im Babypass. Füttern Sie das Kind um 6 Uhr morgens, um 10, um 14 Uhr, um 18 Uhr und um 22 Uhr. Und zwischen 22 und 6 Uhr morgens füttern Sie das Kind gar nicht. Und es war in den 70ern, und ich setze das hier ganz laut in Anführungsstriche, normal. Es war normal, Müttern die Empfehlung auszusprechen, das Kind zwischen 22 und 6 Uhr morgens mit 10 Tagen nicht zu füttern. Und leider herrschte auch zu dieser Zeit, und deswegen kann man auch niemandem, was dieses Thema angeht, wirklich einen Vorwurf machen, weil die Entwicklungspsychologie wusste es einfach nicht besser. Genauso wie man Müttern die Empfehlung ausgesprochen hat, wenn du möchtest, dass dein Kind lernt zu schlafen, dann musst du es schreien lassen. Heute aus der Sicht der Psychotraumatologie weiß man, das ist auf jeden Fall schon mal der Nährboden für Traumafolgen später. Weil das Kind oder wir als Kinder, egal ob wir 4 Tage, 4 Wochen, 4 Monate oder 2 Jahre alt sind, wir sind nicht in der Lage, uns zu regulieren, wenn unser System Alarm schlägt. Und Hunger zum Beispiel oder mir ist zu warm in dem Bettchen, in dem ich gerade liege, versetzt den Körper eines Kindes in Alarmbereitschaft. Also greifen wir Menschenkinder zu dem einzigen Instrument, das uns die Natur zur Verfügung gestellt hat. Wir bitten um Hilfe, indem wir schreien. Und wenn wir aber immer wieder die Erfahrung machen, dass wir schreien und da kommt keiner, dann sind wir schon als sehr kleine Wesen häufig in komplett dysregulierten Zuständen und in diesem traumatischen Hochstress gefangen, aus dem uns keiner raushält. und rausholt.
Und da hast oder sprichst du auch von diesem quasi Überlebensmodus, der da in dem Moment stattfindet oder einsetzt, ne?
Ganz genau, also es ist sogar fast noch mehr als das. Also es ist dann auch eine Überlebensreaktion, die sich Freeze nennt. Also die meisten Menschen sind vertraut mit Fight or Flight. Mhm. Und das ist ja auch ganz wunderbar, wie die Natur und das eingerichtet hat und unser autonomes Nervensystem und das Gehirn dafür sorgen, dass wir in Gefahrensituationen entweder angreifen oder flüchten. Aber wenn du 10 Tage alt bist und im Kinderbettchen liegst, dann kannst du weder angreifen noch fliehen. Aber der Stress im Körper steigt natürlich weiter und irgendwann landen wir in sogenannten Freeze-Zuständen. Das heißt, wir erstarren. Also vielleicht kennen das Menschen aus der Gegenwart auch als Erwachsene. Es ist wie so das Kaninchen vor der Schlange. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu bewegen. Wir frieren ein sozusagen in diesem Moment. Unsere Vitalwerte sind extrem erhöht. Also wir sind hochsympathikoton. Das Herz rast, die Atmung ist beschleunigt, wir schwitzen, die Extremitäten sind durchblutet und wir hängen im Hochstress praktisch gefangen in unserem eigenen Sein. Und das sind Momente, in denen Trauma entsteht, weil wir dann anfangen abzuspalten. Also wir dissoziieren, wir verlassen sozusagen die Bühne. Der Körper bleibt noch da, aber die Psyche sagt, das hier ist too much. Und ich trenne dich von dem, was hier gerade passiert. Und weil diese Freeze-Zustände Zustände sind, die auch der Organismus nicht lange halten kann, passiert dann als Konsequenz, und das ist dann übrigens auch der Moment, wo Eltern vielleicht glauben, dass das Kind jetzt endlich eingeschlafen ist. Aber im Grunde genommen geht das Kind in so einen neuronalen Shutdown. Also das System fährt runter.
Mhm.
Und der Körper erschlafft, weil einfach keine
Energie mehr.
Streng genommen bereitet uns unser eigenes System aufs Sterben vor, tatsächlich. Es ist wie ein Ohnmachtszustand. Mhm. Ja. Also mal unabhängig davon, was dann danach im Leben passiert, ist das sicherlich schon mal ein Thema, das Spuren hinterlassen kann. Dazu kommen auch Krankenhausaufenthalte, viele Menschen, die ich kenne, bis in die 90er Jahre oder in die 80er, hatten frühkindlich irgendwelche Erkrankungen oder Eingriffe, Operationen, und die Eltern durften nicht ins Krankenhaus, weil man dachte, es sei schlimmer für das Kind, wenn die Eltern immer wieder weggehen, als wenn die Eltern da wären. Aber wir verstehen das nicht als Kinder. Wir brauchen jemanden, der uns co-reguliert, eine vertraute Bindungsperson. Und in meinem Fall kam dann, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, natürlich die seelische Verfassung meiner Mutter dazu, immer so diese latente Suizidalität, die im Raum stand, die natürlich sehr, sehr furchteinflößend war für mich als Kind und aus biologischer Sicht auch noch lebensbedrohlich, weil wir nun mal sehr lange abhängig sind vom Überleben unserer Bindungspersonen. Ja, wir sind miteinander verbunden. Dann kam hinzu, dass meine Mutter auch aufgrund ihrer Depression, das ist ja auch nicht so selten, noch das Thema Alkohol mit dazu kam. Das heißt, auch starke Wesensveränderungen bei ihr zu beobachten waren. Auch das ist für Kinder extrem furchteinflößend. Das heißt, ich hatte da nicht nur Angst um meine Mutter, ich habe irgendwann auch Angst vor meiner Mutter gehabt, obwohl die mir nie was getan hat. Meine Mutter hat mich nicht, ist mich nicht angegangen, die hat mich nicht geschlagen oder so, aber sie hat sich natürlich unter Alkoholeinfluss stark verändert. Und dazu kam, und das habe ich erst sehr spät begriffen, welche immense Rolle auch mein Vater gespielt hat. Dazu kam, dass mein Vater ein Mensch mit einer sehr stark narzisstischen Persönlichkeitsstruktur war, der uns Kinder einfach unheimlich viel abgewertet hat. Und eigentlich egal, was wir gemacht haben, es war nie gut genug.
Mhm.
Ja. Und also die Liste in meinem Fall ist lang, aber die Liste von Komplextrauma ist auch lang. Also was dann dazu führen kann, das kann emotionale Vernachlässigung sein, das kann emotionaler Missbrauch sein, auch wenn wir instrumentalisiert werden, zum Beispiel durch Elternteile. Oder wenn Eltern ihre emotionalen Bedürfnisse an uns Kindern stillen oder dieses Phänomen von Parentifizierung, wenn wir zu früh als Kinder Verantwortung übernehmen für Erwachsene oder auch für Geschwister zum Beispiel. Es kann eine bedrohliche Grundatmosphäre zwischen den Eltern sein, die wir immer spüren. Also man hört das ja auch oft so, aber wir haben nie vor den Kindern gestritten. Aber jeder Mensch, der Kinder kennt, weiß, die kriegen alles mit. Und das ist vielleicht das, was so diese bedrohliche Grundatmosphäre zu Hause ganz gut beschreibt. Und das war bei mir sicherlich auch der Fall, dass ich im Grunde genommen immer, wenn ich nach Hause kam, nie wusste, was finde ich dort an? Was treffe ich dort an? Ja.
Jetzt darüber schreibst du ja auf jeden Fall in deinem Buch auch sehr ausführlich, was wir hier ja auch in die Shownotes auf jeden Fall für alle nehmen. Also wie ich wurde, findet ihr den Link alle in den Shownotes und auch weitere Informationen natürlich zu dir und deiner Arbeit. Aber du hast es dann alles für dich irgendwann erkannt und würdest du sagen, jetzt rückblickend, man kann Traumata heilen oder wie würdest du auch aus deiner Erfahrung heraus, von deiner Arbeit her, wie würdest du sagen, kann man damit und vor allen Dingen auch warum ist es vielleicht auch so wichtig, sich diese Traumata nochmal anzugucken, da in die Heilung zu gehen, mit einem Therapeuten zu sprechen. Wann ist vielleicht da auch der richtige Zeitpunkt? Sind jetzt ein paar Fragen mehr geworden, aber können wir ja nach und nach besprechen.
Also ich glaube, was erstmal sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist die Tatsache, dass Trauma etwas ist, das wir nicht über Gespräche oder mit dem Kopf oder mit dem Verstand lösen oder wegmanifestieren oder wegaffirmieren. Eine Traumareaktion ist eine Körperreaktion. Trauma ist etwas, das der Körper gespeichert hat und das jedes Mal wieder in der Gegenwart sozusagen aktiviert wird, wenn etwas geschieht, was den Körper an ein altes Ereignis erinnert. Ja, also Körper ist etwas, Trauma ist etwas, das im Körper gespeichert ist. Und das ist so wichtig und auch das weiß man erst seit ein paar Jahren und es findet jetzt so Step by Step auch seinen Weg ins Licht der Öffentlichkeit. Ich habe vor dir ein Interview mit Leon Winscheid aufgezeichnet, der darüber auch gesprochen hat, dass da die Psychologie auch einfach lange auf dem Holzweg war, dass wir immer gedacht haben, auch Depressionen, die sind alles im Kopf und wir reden dann darüber, aber wir haben den Körper immer komplett ausgegrenzt. Und wir für den Weg einer Traumaheilung müssen wir den Körper mit an Bord nehmen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal verstehen, wie der Körper funktioniert, was eine Traumareaktion ist. Das ist eine automatisierte Reaktion unseres autonomen Nervensystems ist, für die wir nichts können, aber wir können lernen, auf die Reaktionen unseres Körpers zu reagieren und dann praktisch aus einer Metaebene heraus, aus einem Zustand von Bewusstsein heraus, unseren eigenen Körper, unser eigenes autonomes Nervensystem zu beruhigen. Also sprich, etwas setzt einen Reiz in der Gegenwart oder einen Trigger. Der Körper reagiert auf dieselbe Art und Weise wie 1976 oder 1986 und wir nehmen das wahr. Und wir lernen es einzuordnen. Und dann ist der erste Weg, mal zum eigenen Körper zu gehen und zu erkennen, ah krass, das und das hat mich gerade getriggert. Und es ist so unglaublich, wie mein Körper darauf reagiert. Ich merke, mir wird vielleicht übel oder ich spüre, dass mein Herz schlägt oder oh, es wird mir richtig heiß oder mir wird ganz kalt oder was auch immer. Also das zu verstehen, egal mit wem ihr euch auf die Reise begebt und ob das ein Therapeut ist, es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die als traumasensitive Coaches arbeiten. Es gibt leider auch noch viele Psychologen und Psychiater, die haben noch nie was von Trauma gehört. Aber jemanden, der traumainformiert ist, an seiner Seite zu haben, ist schon sehr hilfreich, weil wir den Körper mitnehmen müssen. Und mit diesem Begriff bin ich echt sparsam, aber bei Traumaheilung kommen wir da nicht drum rum. Kann man Traumata heilen? Manche ja, manche nein. Ich kann ja auch immer nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, ist, dass wir lernen können, mit Traumafolgen zu leben. Weil wir können unsere Geschichte nicht umschreiben, wir können unsere Geschichte nicht löschen, aber wir können doch zumindest auf das Ende unserer Geschichte ein bisschen Einfluss nehmen und lernen, mit der Vergangenheit zu leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Dadurch, dass ich durch meinen Vater unheimlich oft kritisiert worden bin, und Kritik ist auch etwas, das lange unterschätzt worden ist in der Psychologie, also was es mit uns als Kinder macht, wenn wir viel kritisiert werden. Ja, dass es irgendwie dann später dazu führt, dass man so denkt, ach, ich bin nichts wert, also dass es so Selbstwertthemen mit sich bringt, das ist schon bekannt so. Aber dass diese Reaktionen auf Kritik Körperreaktionen sind, das hat man lange Zeit nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich gebe dir ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe gestern, und ich normalerweise schaue ich mir keine Kommentare mehr unter den Podcasts an, weil einfach doch immer wieder Menschen dabei sind, die einfach nur zuschlagen, verbal, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich aber trotzdem, war ich neugierig, hatte seit Monaten nicht mehr reingeschaut und las also eine sehr echt vernichtende Kritik. Und ich spüre sofort, wie mein Körper reagiert. Ich spüre so etwas in der Gegenwart, berührt eine Urwunde, so nenne ich das immer. Und diese Wunde war so tief, weil diese Kritik, die ich als Kind erfahren habe, sich durch meinen Vater wie Vernichtung angefühlt hat. Und so fühlen wir uns als Kinder. Es ist wie eine Vernichtung. Also Kritik ist ja für uns als Erwachsene schon nicht so einfach. Und wie sie für uns als Kinder ist, das dürfen wir lernen zu erahnen und uns dem auch emotional zu nähern, wie das wohl war. Also spüre ich lese das und ich spüre sofort, boah, mir fährt's in die Brust und mir wird im gleichen Moment leicht übel und ich erstarre und meine Muskulatur verkrampft sich. Und das habe ich gelernt, und das ist, glaube ich, für Menschen mit Traumafolgen wichtig, dass sie so etwas lernen, und das geht nicht über Nacht, das ist ein langer Prozess und das ist ein Übungsprozess, der Wiederholung braucht. Dann gehe ich mit mir in Kontakt und ich lege mir meine Hände auf das Herz und ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit genau dahin und ich sage laut, Wahnsinn, wie der Körper immer noch darauf reagiert. Wow! Und ich habe gelernt, es einzuordnen, und ich begegne dem, und jetzt sind wir bei einem meiner absoluten Lieblingsbegriffe, nämlich Selbstmitgefühl. Ich begegne dieser Reaktion meines autonomen Nervensystems. In anderen Worten, ich begegne dem inneren Kind in mir, das diesen Schmerz damals erfahren hat, mit ganz viel Mitgefühl und beruhige meinen Körper. Und so habe ich lernen dürfen, mit auch öffentlich, es ist ja auch eine öffentliche Kritik, also wir Menschen, die öffentlich arbeiten, werden ja auch öffentlich angegriffen, und nicht einfach nur hinter verschlossenen Türen, sondern viele Tausend können mitlesen oder vielleicht auch noch dann ihren Senf dazu abgeben. Dann ist es, ich durfte lernen, diese Wunde, diese Urwunde, die in solchen Momenten berührt wird, in diesem Moment zu versorgen. Und was dann passiert, ist etwas ganz Wunderbares, nämlich das zieht relativ schnell wieder ab. Also während ich früher in diesem Schmerz der Wunde über Tage, Wochen oder sogar Monate drin geblieben bin, dauert es jetzt vielleicht eine Minute oder zwei. Und dann fließt es wieder ab. Und das, muss ich sagen, ist für mich mittlerweile eine ganz andere Lebensqualität.
Also erstmal dieses Bewusstsein schaffen.
Ja, ganz genau.
Für das, was da passiert, was mit dem Körper mit dem Körper passiert, aber auch, wo letztlich der Ursprung liegt.
Ganz genau, ganz genau. Also Bewusstsein, also für jeden, der sich fragt, wo fange ich denn an? Es ist immer, das Bewusstsein ist immer die erste Tür. Weil wir können nichts in die Heilung oder in die Integration bringen, das im Unterbewusstsein vor sich hin wirkt. Sondern wir können nur lernen zu heilen, was ans Licht kommt. Und das Gemeine, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in jedem Heilungsprozess ist, dass wir das leider nicht beschleunigen können. Sondern was aus dem Unterbewusstsein ans Bewusstsein kommen darf, das entscheidet nicht der Mensch, sondern das entscheidet sein Organismus. Seine Amygdala, soweit ich weiß, also der Rauchmelder in unserem Gehirn, der dafür sorgt, Gefahren ans ganze System weiter zu vermitteln. Was aber auf jeden Fall hilfreich ist, ist anzufangen, im eigenen Körper Sicherheit zu generieren. Was bedeutet das? Mehr den Augenmerk auf Dinge zu legen, die nicht stressgeladen sind, die nicht toxisch sind, die nicht nur Anspannung bedeuten. Stress an sich ist nichts Schlechtes und nichts Gefährliches. Wir brauchen Stress und Stress, positiver Stress kann etwas ganz Wundervolles sein. Ich glaube, sonst könnten wir diesen Job hier auch gar nicht machen. Ich rede aber eher von so einem chronischen Hochstress in alten Kontexten. Also zum Beispiel vielleicht noch in Beziehungsumfeldern zu sein, die überhaupt nicht gut tun. Oder sich auch tagsüber keine kleinen Mikropausen zu gönnen. Immer Reizen ausgesetzt zu sein, 24/7. Also morgens nach dem Aufstehen sofort die schlimmsten Nachrichten aus aller Welt. Und davon haben wir ja aktuell wirklich genügend. Also uns auch dauerhaft diesen Reizen auszusetzen. Dazu kommt der Lärm für die Menschen, die in der Stadt leben. Und da ist die Energie momentan sowieso extrem hoch. Die Menschen sind sehr angespannt, teilweise sehr aggressiv. Und all dem mehr und mehr etwas entgegenzusetzen. Also bewusst anzufangen, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, bei wem oder was fühle ich mich eigentlich sicher? Oder wo habe ich das Gefühl, da entspanne ich? Oder was empfinde ich als angenehm? Man kann es auch von der anderen Seite angehen und sagen, wie ging es mir denn eigentlich, nachdem ich mit der und der Freundin essen war? Ging es mir danach, also habe ich mich danach erfüllt gefühlt? War ich beseelt und glücklich? Oder war ich total leer gesaugt und irgendwie niedergeschlagen? Oder hatte ich wieder das Gefühl, ich durfte gar nicht zu Wort kommen? Oder sie hat mich gar nicht gefragt, wie es mir denn eigentlich geht? Oder also auch da wiederholen sich ja häufig alte Dynamiken. Ich wünschte, ich hätte so eine griffige, fluffige Antwort, aber das Thema ist einfach irre komplex. Und es würde ihm auch nicht gerecht werden, da nach schnellen Antworten zu suchen. Wichtig für jeden, der sich auf die Reise macht, finde ich, überhaupt sich damit zu beschäftigen, wie funktionieren diese Traumadynamiken in meinem Körper und in meinem Organismus? Und wie kann ich meinen eigenen Körper dabei unterstützen, mehr in die Entspannung zu kommen? Durch Yoga, durch Meditation, durch autogenes Training, durch einen Spaziergang im Wald oder eine schnurrende Katze auf dem Bauch.
Das ist, wenn ich natürlich das schon mal erkannt habe, super wichtige Tipps, Tools, die ich auch sofort im Alltag umsetzen kann. Ich finde es aber auch noch mal schwer zu erkennen, dass ich an einem Trauma womöglich leide. Also da, wie kann man da rankommen, wenn man, hast du da vielleicht irgendwelche ja, kannst du da deine Erfahrungen mit uns teilen? Oder ist es tatsächlich, wie du schon gerade auch gesagt hast, über die körperliche Ebene, wenn ich bestimmte Erfahrungen häufig mache, dann wirklich mal dahinter zu gucken, ist das dann der erste Punkt? Oder wie erkenne ich eigentlich, dass ich traumabelastet bin?
Also den Weg geht natürlich jeder Mensch nur für sich. So, also man erkennt nur aus sich intrinsisch heraus, könnte sein, dass das, was mir das Leben schwer macht, Traumafolgen sind. So. Wer jetzt durchs Leben geht und sagt, interessiert mich nicht, ich bin nicht traumatisiert, auch total fein, um Gottes Willen. Also ich glaube, auch da dürfen wir sehr wach sein, dass wir nicht in so eine Stigmatisierung kommen, denn natürlich ist nicht jeder Mensch traumatisiert. Also eine Menge, vielleicht mehr Menschen, als wir das so glauben, haben, glaube ich, mit Traumafolgen zu tun, ohne das so sich bewusst zu machen. Aber trotzdem finde ich es auch gefährlich, jeden zu stigmatisieren. Und ich glaube, allein die Tatsache, wenn sich jetzt jemand dieses Gespräch schon bis hierhin angehört hat, dann scheint ja irgendetwas in ihm zu sein, das sich für das Thema interessiert. Und das ist doch ein schöner Anfang. Und was dann der erste und der oder es ist doch ein erster Schritt. Und was dann der nächste ist, dann hört man sich vielleicht mal einen Podcast an. Von mir oder von Verena König oder von Dami Scharf oder man liest mal ein Buch und man nähert sich diesem Thema in kleinen Steps. So, und dann findet man sich vielleicht hier wieder, da vielleicht nicht. Und so, weißt du, es ist mal, jeder wünscht sich so, dass Heilung doch schnell gehen möge, ja. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass uns mit einer Welle alles ins Bewusstsein kommen würde, was wir als Kinder so durchgestanden haben und vielleicht auch ausgehalten haben. Also plötzlich macht es plopp und alles ist da mit einem Mal. Wir würden es gar nicht aushalten. Es würde uns sprengen von innen heraus, abgesehen davon, dass das Gehirn das niemals zulassen würde. Außer man experimentiert mit Drogen oder Ayahuasca, da kann sowas dann schon mal nach hinten losgehen. Darf auch jeder Mensch für sich entscheiden. Ich bin nicht so ein Fan davon, weil halt die Gefahr der Retraumatisierung nicht ganz unbeachtlich ist so. Also sprich, wenn da jetzt ein Interesse da ist und es hört uns jemand zu und der irgendwas klingelt und das ist schon das Magische auch in jedem Prozess, also so fing es bei jedem an, den ich kenne, dass irgendwie plötzlich so eine Neugierde da war und dachte, aha, ach, ich dachte immer, Trauma sei ein Verkehrsunfall. Und dann geht man einfach den nächsten Schritt und dann wird einen der Weg schon dahin führen, wo es lang geht. Und im Grunde genommen ist es ja auch, ich stelle ja keine Diagnosen und es ist ja auch nur ein weiteres Etikett im Grunde genommen, jetzt zu sagen, ich habe ein Trauma oder ich bin traumatisiert worden. Vielleicht, und der Begriff Trauma macht vielen Menschen Angst, abgesehen davon. Also ich kenne kaum jemanden, der es ändert sich jetzt gerade, weil es halt so ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Aber bis vor 3 Jahren noch sind Menschen echt so einen halben Meter zurückgegangen. So, boah, Trauma, krass, boah. Also, weil sie sofort denken, das muss ja eine Kriegserfahrung oder ein schwerer sexueller Missbrauch gewesen sein. Aber es gibt, wenn ich das so sagen darf, nach meiner Erfahrung, es gibt keinen Grund davor, Angst zu haben, sondern es eröffnet eher neue Möglichkeiten und auch die Chance, vielleicht etwas über sich selbst zu verstehen, was man versucht schon seit vielen Jahren zu begreifen und irgendwie fehlt noch der Missing Link. Und ich finde eben in dieser Psychotraumatologie ist ein Missing Link, den wir alle mal in Betracht ziehen sollten, weil er einfach, ja, wie ich schon sagte, sehr viel Heilpotenzial birgt.
Und jetzt hattest du vorhin schon mal, hast du auch gesagt, das ist dein Lieblingswort, selbst Mitgefühl darüber gesprochen. Und wir sprechen ja heutzutage auch ganz viel über die Selbstliebe. Und da sagst du, bevor man überhaupt fähig ist, sich selbst zu lieben, muss man erstmal dieses Selbstmitgefühl für sich selber entwickeln, erkennen. Habe ich das so richtig auch wiedergegeben? Magst du das mal erklären? Weil das fand ich ziemlich, ja, wichtig auch zu verstehen einfach in dem Zusammenhang.
Naja, ich glaube, dass Selbstliebe ein Begriff ist, oder nicht ich glaube, sondern es ist nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern auch die Erfahrung, die ich mit Klientinnen und Klienten mache. Selbstliebe ist ein Begriff, der Menschen ganz schön unter Druck setzen kann, weil es vielleicht in ihnen internalisierte Instanzen von ehemaligen Bezugspersonen gibt, die eine ganz andere Überzeugung haben. Und gerade wenn wir als Kinder viel Entwertung erfahren haben oder dafür bist du zu doof oder dafür bist du zu klein, sei froh, wenn du überhaupt einen Realschulabschluss machen kannst. Wieso, ach echt, das soll ein Elefant sein? Es sieht aber aus wie eine Katze. So, also, ne, das sind kleine Sachen, aber die machen was mit Kinderseelen. Und Dieser Begriff Selbstmitgefühl gefällt mir so gut und das ist ja auch das, was ich versuche. Ich gebe also Live-Seminare auch hier in München in richtigen Präsenz, also so ohne. Ich habe auch einen Online-Kurs, aber diese Live-Seminare sind mir wichtig, weil ich die Verbindung mit den Menschen einfach sehr schätze und auch für sehr wichtig erachte. Und ich versuche Ihnen ein immer größeres Mitgefühl für sich und ihre eigene Biografie zu vermitteln, weil wenn wir an Verhaltensmustern leiden, die wir als unendlich belastend empfinden oder als sehr destruktiv, dann gehen wir damit, wir sind so erbarmungslos mit uns selbst wie kein anderer Mensch. Wir gehen mit uns so hart ins Gericht, so würden wir nicht mal mit unseren ärgsten Feinden umgehen. Wir sprechen mit uns auf diese Art und Weise, wir denken über uns auf diese Art und Weise, wir begegnen uns so. Und da können wir uns, zumindest hat es nach meiner Erfahrung noch nie geklappt, auch 100-mal am Tag einreden, wie sehr wir uns lieben. Aber unser Unterbewusstsein, das nun mal nicht die Spitze, sondern das Fundament des berühmten Eisberges ist, sitzt einfach am längeren Hebel. Und wenn es innere Glaubenssätze und innere Glaubenssysteme in uns gibt, in unserem Unterbewusstsein, also sprich Synapsen, die wir verknüpft haben, als wir Kinder waren, und diese Überzeugungen sind, ich bin schlecht, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos, ich bin es nicht wert, dass man mich liebt, dann sitzt das Unterbewusstsein da einfach am längeren Hebel. Aber es ist meine Erfahrung, dass dieser Weg über das Wissen über Trauma und auch das Verständnis für Traumadynamiken den Menschen zumindest mal Türen öffnet, dass sie realisieren, ah, okay, mit mir stimmt alles. Ich bin gar nicht ein Freak oder ich bin gar nicht verrückt oder ich bin auch gar nicht unnormal, sondern mein Körper hat einfach noch nicht gelernt, dass in der Gegenwart keine Gefahr mehr droht und dass diese traumatischen Erfahrungen von damals vorbei sind. Also das, was wir damals nicht verarbeiten konnten, also was unser Gehirn auch nicht zu einem Abschluss bringen konnte, weil es zu überwältigend war, zu schmerzhaft, zu viel, ist auch heute noch nicht verarbeitet. Das heißt, wir hängen in so einem Trauma-Loop. Und das feinteilig zu verstehen, ist für die Menschen häufig sehr versöhnlich, weil sie anfangen zu begreifen, dass eigentlich alles in ihnen für sie arbeitet und nicht gegen sie, sondern dass es immer unserem Gehirn und unserem autonomen Nervensystem darum geht, dass wir überleben und dass wir irgendwie Sicherheit kreieren. Und wenn es uns zum Beispiel ein Gefühl von Sicherheit gibt, zu essen, wenn wir traurig sind oder wenn wir gestresst sind, dann leiden wir vielleicht als Erwachsene in der Gegenwart darunter, weil wir eine sogenannte Essstörung haben. Aber diese sogenannte Essstörung war mal eine Lösung. Nämlich, dass wir uns nicht so fühlen mussten, wie wir uns nicht fühlen wollten. Und das sind sehr starke Verhaltensmuster, die sehr viel mit Überlebensenergie verknüpft sind. Und wenn wir das begreifen in kleinen Schritten, dann können wir nach und nach mehr Mitgefühl, mehr Selbstmitgefühl für uns und unsere eigene Geschichte etablieren. Und dann geht auch häufig eine Tür zu dieser berühmten inneren Kindarbeit, öffnet sich dann, weil wir nämlich nach und nach realisieren, dieses Kind, was damals so Unmenschliches ausgehalten hat, dieses Kind war ich. Mhm. Und Wahnsinn, was dieses Kind alles geschafft hat. Und wenn es dieses Kind nicht gegeben hätte, wäre ich heute gar nicht mehr da. Mhm. Und das ist doch schon, wenn da der Groschen fällt bei Menschen, da geht echt das Licht an im Raum. Also da fließen natürlich auch Tränen, ganz klar, weil es traurig ist. Und ich finde es sehr wichtig, irgendwann an einen Punkt zu kommen, an dem wir auch die eigene Geschichte betrauern dürfen. Weil vieles, was wir als Kinder erlebt haben, einfach unendlich traurig war. Und um es zu einem Abschluss zu bringen, dürfen wir es betrauern. Ja.
Auf jeden Fall. Sehr schön gesagt. Und was ich auch nochmal zusammen oder erwähnen möchte, ist, dass du ja auch in deinem Buch auf jeden Fall den Mitmenschen, also vor allen Dingen natürlich deinen Eltern, da gar keine Vorwürfe machst, ne? Weil sie es auch nicht besser wussten. Und auch, ja, du hast ja eingangs auch gesagt, deine Mutter hat ja auch ein Kapitel in dem Buch, wo sie auch über ihr eigenes Trauma als Kind, wie sie groß geworden ist, geschrieben hat, weil sie es einfach nicht besser wussten. Ne? Und das ist eben auch nochmal wichtig zu sagen, da nicht mit dem Finger zeigen, sondern auch da wieder das Mitgefühl zu entwickeln. Und
Ja, nicht nur, weil sie es nicht besser wussten, sondern deswegen beginnt das Buch ja auch mit den Worten für alle Menschen, die wir alle einmal Kinder waren. Denn natürlich hat auch meine Eltern jemand kaputt gemacht. Und natürlich hat auch die Eltern meiner Eltern jemand kaputt gemacht. Nur die Frage ist, und jetzt wird es ja fast biblisch, wer hat denn den ersten Stein geworfen? Mhm. Wo hat es denn angefangen? Also wo in der Kette ging es denn los? Und deswegen finde ich, dass Schuldzuweisungen nirgends hinführen, abgesehen davon, dass es zu großen inneren Loyalitätskonflikten kommt bei Menschen, weil es einfach, egal was, und das darf man sich auch mal bewusst machen, egal was unser Vater oder unsere Mutter uns angetan hat, als wir klein waren, es gibt auch Anteile in uns, die die Eltern trotzdem lieben. Und auch das ist ein Aspekt in der Traumaarbeit, den ich sehr schätze, nämlich uns Menschen in unserer ganzen Ambivalenz und unserer Komplexität zu begreifen. Dass es vielleicht jetzt auch in der Gegenwart als Erwachsene Anteile in uns gibt, die den Kontaktabbruch zu den Eltern wollen, unbedingt. Und dass wir dann aber feststellen, ich krieg's nicht hin, es geht nicht. Und auch das zu verstehen, hilft, mehr Mitgefühl für uns zu kreieren, weil es eben nun mal in jedem Menschen Kindanteile gibt, die die Eltern aber um jeden Preis lieben. Und es sorgt für große, große innere Loyalitätskonflikte. Und es geht dann darum zu lernen, mit beidem zu sein. Also nicht das eine loswerden zu wollen und das andere, sondern überhaupt erstmal wahrzunehmen, ist doch ganz interessant. Ich merke schon, also so mein erwachsenes Ich hätte jetzt vielleicht einfach gerne mal eine Pause von meiner Mutter. Ich glaube, das würde mir ganz gut tun. Aber gleichzeitig merke ich, da gibt es einen Anteil in mir, der fühlt sich so schrecklich schuldig. Und dann gibt es vielleicht einen Anteil, der sagt, das darfst du nicht, das ist deine Mutter, das macht man nicht. Ja. Und also du merkst schon, das nimmt nie ein Ende. Die Zahnräder, die da ineinander greifen, die sind endlos. Was mir aber trotzdem noch wichtig ist, dazu zu sagen, zu diesem Thema, und darüber schreibe ich ja auch, dass ich finde das Mitgefühl für die Eltern sehr wichtig, aber das Mitgefühl für sich selbst wiegt genauso viel. Also auch da verbirgt sich manchmal eine Falle, dass man dann nur noch in Anführungsstrichen Mitgefühl für die Eltern hat und für die schlimme Geschichte der Biografie unserer Eltern und darüber dann aber vergessen, es ist eine Gleichzeitigkeit. Und das ist zum Beispiel das größte Geschenk, das meine Mutter mir gemacht hat, als sie ihren Text geschrieben hat für mein Buch, weil sie das erste Mal auch mein Trauma anerkannt hat. Und das war etwas, was für mich sehr, sehr heilsam war, weil es immer nur sich um die psychische Verfassung meiner Mutter drehte, aber mein Schmerz ist genauso viel wert gewesen wie ihrer. Und wenn wir das erkennen, also so ging es mir zumindest, ich konnte mich in meiner Mutter und meine Mutter in mir erkennen. Also ich konnte die Kinder in uns erkennen, die wir beide mal waren. Und das, was wir als Kinder erfahren haben, war vielleicht unterschiedlich. Meine Mutter hat schwere körperliche Gewalt erfahren als kleines Mädchen. Aber die Wunde ist die gleiche. Nicht dieselbe, aber die gleiche. Und Auch das zu erkennen, da war viel, viel Heilung drin.
Und was würdest du der Kathi mit deinem Wissen und Blick von heute, der kleinen Kathi, sagen wollen, wenn du jetzt so auf sie guckst und auf das, wie sie sich auch in den Momenten gefühlt hat?
Es ist so schön, weil du stellst mir die Frage und ich merke schon, wie mir die Tränen in die Augen schießen und zwar wirklich vor lauter Liebe. Also ich habe dieses Kind, meine Güte, was für ein tolles, starkes, geniales, brillantes, resilientes, kluges, kleines Mädchen dafür gesorgt hat, dass ich hier heute noch sitzen kann. Und als ich das begriffen hatte, dass dieses Kind ich war und was für Übermenschliches der Organismus auch dieses Kindes geleistet hat, dass ich hier heute sitzen kann, dann ist Selbstliebe auch gar keine Frage mehr und gar kein Konzept mehr, sondern da ist ganz klar, weißt du, wir vergessen immer, dass diese Kinder, die wir einst waren, immer noch in uns sind. Wir glauben immer, wir als Erwachsene müssten mehr aushalten. Aber warum? Wer sagt das? Weißt du? Und ich würde ihm einfach sagen, dass ich so dankbar bin, dass es das alles durchgestanden hat und dass ich ihm sagen kann, dass das Leben echt irgendwann ziemlich schön wird und dass es in Sicherheit ist. Und ich habe sehr viel immer wieder Kontakt zu diesem kleinen Mädchen, weil es praktisch mein Kompass ist, wo ich in meinem Leben Ja sage und wo ich Nein sage. Weil das Wohl dieses Mädchens, das ich war, in anderen Worten, mein Wohl, wirklich zur Priorität geworden ist. Und dabei gehe ich natürlich nicht über Leichen, weil ich niemanden verletze. Aber ich habe sehr gut gelernt zu sagen, nein, hier ist eine Grenze und die erlaube ich nicht mehr, dass du überschreitest. Und das tue ich auch für dieses Mädchen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte auch zu diesem wichtigen, super wichtigen Thema, wie ich finde. Abschließend habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch ewig dauert, was würdest du für dich sagen, gab es an Punkten, drei Punkte vielleicht, zu mehr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit?
Ich würde nie mehr anfangen zu rauchen. Ich würde mir wünschen, ich hätte früher gelernt, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und für meine Bedürfnisse einzustehen. Das lerne ich jetzt immer noch. Und da ist gar kein Bereuen drin, sondern einfach nur als Frage. Also ich zu lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu lernen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, schafft Klarheit, übrigens auch beim anderen. Mehr Glück, Zufriedenheit und also rauchen würde ich im nächsten Leben hoffentlich nicht mehr. Die Bedürfnisse. Und ich würde mir auch wünschen, auch früher milder mit mir zu sein, nachsichtiger zu sein, freundlicher zu sein, sanfter zu sein, mitfühlender zu sein. Ja. Und nicht mehr so erbarmungslos. Das finde ich sind wichtige Schlüssel für ein, auch wichtige Schlüssel für ein zufriedenes Leben.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Kathi. So schön, dass du hier in dem Podcast warst. Und für alle, die jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, die vielleicht auch sagen, sie möchten mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich finden? Was bietest du an? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also man kann ganz normal über meine Internetseite mit mir in Kontakt treten. Ich bin sehr nachlässig im Beantworten von Nachrichten über Instagram. Also bitte lieber Mails schreiben als persönliche Nachrichten. Ich habe den Podcast, bin momentan leider platzig aus allen Nähten, was Klienten angeht. Deswegen gibt es eine Warteliste für 1:1 Termine. Ich gebe immer wieder mal Seminare rund um das Thema Selbstmitgefühl, Trauma, Traumafolgen, Traumadynamiken. Es geht über 2 Tage, findet in München statt. Es sind sehr schöne Wochenenden in kleinen Gruppen mit 14 Menschen, wo ihr rund um die Uhr versorgt werdet, wo ich auch Unterstützung habe von ganz wunderbaren Frauen, die auch den Raum da sicher halten und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind. Es gibt seit ein paar Wochen einen Online-Kurs, es gibt das Buch. Also es gibt eine Menge, wo man eintauchen kann. Und am besten auf meine Internetseite gehen, da findet ihr alles.
Genau, und die ist natürlich hier nochmal verlinkt für euch alle.
Ja.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, Abend. Und möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für dein Wissen, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und für den tollen Input hier zu diesem Thema.
Ich danke dir, liebe Adese, nicht nur für deine tolle Arbeit. Ich habe übrigens erst gestern wieder ein Rezept von dir nachgekocht.
Sehr schön.
Das mit den, ist ein, mein Favorite, das mit den Linsen und der Kokosmilch und der Tomate als Basis. Oh, das ist auch liebe ich.
Eines, genau.
Ja. Und ich danke dir von Herzen, dass du auch mir hier die Möglichkeit gibst, über dieses Thema zu sprechen, weil je mehr es seinen Weg in die Welt findet, umso mehr die Chance, dass Menschen anfangen, sich damit auch zu beschäftigen. Und ich glaube, wir brauchen Heilung in dieser Welt mehr denn je. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und natürlich auch euch fürs Zuhören. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, was für ein schönes und offenes Interview, oder? Also ich finde, es ist super herzerwärmend, aber vor allen Dingen auch super, super wichtig für uns Einzelne zu wissen, an welchen Hebeln müssen wir oder können wir ziehen, um auch wieder mehr in unsere eigene Superpower zu finden, um wieder mehr uns mit uns selbst zu verbinden und unsere Kräfte wieder zu mobilisieren. Und das Buch von Kathi kann ich dir natürlich von Herzen empfehlen. Es ist hier auch in den Shownotes. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes auch zu ihren Angeboten, zu ihrer Website. Und da kannst du natürlich auch jederzeit, wenn du das Bedürfnis hast, Kathi direkt kontaktieren. Ich bin sehr dankbar, dass sie hier für uns oder mit uns so offen war und wünsche dir jetzt alles Liebe und Gute. Freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du dem Podcast eine Bewertung schenkst und ja, einfach noch mehr Menschen davon erzählst, damit er mehr Menschen erreichen kann. Und hinterlass mir sehr gerne auf Instagram, auf YouTube, aber auch auf Spotify und auf Apple Podcasts eine kleine Bewertung, ein Herzchen, eine Rezension. Und da sage ich jetzt schon mal von Herzen Danke an dich und wünsche dir jetzt alles Liebe. Lass es dir gut gehen, fühl dich umarmt. Deine Adese.